Du Schatz, wie wird's Wetter morgen?
Auch keine Lust mehr auf Smalltalk? Dann mach mit uns deine Gedanken lebendig. Wir sind dein Podcast über Kreativität, Lebenssinn und Ideen, die uns tagtäglich begegnen.
Kaffee Kumpli.
Wir sitzen heute wieder zu zweit am Kaffee-Komplett-Esstisch und nachdem wir wieder richtig groß aufgetischt haben, weil wir ja das Essen auch genießen, haben wir uns beim Essen gedacht, wie dankbar wir eigentlich sind für alles, was wir haben. Und Dankbarkeit ist auch ein wichtiges Thema in unserem Leben, denn ja, vielleicht kennst du das ja auch, dass man oft irgendwie unzufrieden ist, man beschwert sich, man nimmt gar nicht wahr, was man tatsächlich schon hat in seinem Leben. Und deswegen, ja, fangen wir heute den Podcast mit dem Thema Dankbarkeit an.
Und auch willkommen von meiner Seite. Es war eine längere Pause. Genau, ich hatte den Vorschlag gemacht, dass wir mit der Dankbarkeit anfangen und Florence hat das Thema vorgeschlagen, dann aber so ein bisschen in Richtung Utopie zu gehen, eine Utopie zu entwickeln, weil ja vielleicht auch jetzt gerade der Moment ist, wo man aus einer gewissen Einschränkungen rauskommt, langsam, so langsam, aber sicher wieder und dass man vielleicht auch gerade überlebt, was man zurücklässt und was man mitnimmt. Ja, warum sind wir denn so dankbar?
Ja, also was in den letzten Monaten tatsächlich passiert ist, dass wir wieder angefangen haben, unsere Tanzevents zu organisieren. Wir waren draußen oder wir haben hier einen Park in der Nähe. Einer der schönsten Parks, finde ich, in Lissabon, aber das ist meine persönliche Meinung. Und da ist ein Rondell in der Mitte, was eigentlich geschlossen ist. Aber wir haben uns diesen Ort und nicht nur wir, sondern auch andere Menschen hier in Lissabon haben diesen Ort angefangen zu nutzen und aktiv zu werden. Dort findet zum Beispiel Yoga statt, genau unser Tanzkurs, Capoeira, Fitness, auch im Park an sich.
Sieht
Ja,
man immer
siehst du ja
Aktivitäten.
Impro-Play zum Beispiel, da ist ja Simon auch mit drin in der Gruppe. Und ja, es erfüllt einen unheimlich, einen Raum zu haben, an dem man sein kann und sich ausprobieren kann und genau Tanzkurse geben kann, wie wir das tun. Aber dieser Ort ist an sich nicht offiziell dafür gedacht, aber ja, uns ist aufgefallen, dass es schön wäre, wenn es einen Ort geben würde, wie diesen, der halt frei vom, ja, frei zur Verfügung steht, wo sich jeder ausprobieren kann. Denn viele kulturelle oder viele Aktivitäten, die wir vielleicht von uns aus machen wollen, fangen wir gar nicht erst an, weil die Hürde dafür zu groß ist.
Und das hat
Siehst
eben
du
auch
das?
eine Bedeutung in der Geschichte von diesem speziellen Ort. Also dieses Rondell hat quasi, stellt einen Ankerpunkt dar, seit wir hier in Lissabon leben, weil wir schon ganz früh das entdeckt haben, als sehr schönen Ort sofort empfunden haben. Wir haben auch festgestellt natürlich, dass der Boden perfekt ist für diverse Aktivitäten, natürlich insbesondere das Tanzen. Aber wir haben uns fast ein halbes Jahr, wenn es mir recht ist, nicht getraut, da reinzugehen, weil man dafür eigentlich eine Erlaubnis braucht und wir haben es auch versucht zu bekommen und das natürlich einen Haufen Bürokratie verlangt, um da wirklich reinzukommen, offiziell und ja, ohne Portugiesisch am Anfang war es natürlich noch einmal schwieriger. Und dann haben wir immer festgestellt, dass andere Leute das zumindest zu zweit nutzen, haben uns reingetraut dann final und heute hat man schon fast das Gefühl, es gibt eine indirekte Absprache zwischen all denen, die das gerne nutzen. Und wir werden eben nicht rausgeworfen, das ist ein wichtiger Punkt. Das scheint entweder einfach Glück zu sein oder wir haben irgendwo einen Schutzengel unter den Parkwächtern, die uns nicht stören. Auch die Aufteilung bisher zwischen all den Gruppen, die das nutzen, funktioniert wunderbar. Im Sinne von, dass man sogar gefragt wird, wann geht ihr raus, wann geht ihr rein, und die Leute nehmen implizit Rücksicht, wenn man weiß, dass Dienstagabend für uns reserviert ist. Naja, aber das ist natürlich nicht so wie oft, dass auf dem Papier eigentlich geplant wird. Vor allem öffentliche Räume werden nicht so geplant. Da muss immer eine Organisation obendrauf, ein Haufen Bürokratie obendrauf und am
Und
Schluss.
Geld.
Und es wird kommerzialisiert. Also meistens gibt es einen kommerziellen Aspekt, dass man was zahlen muss. Oder man braucht eben einen großen organisatorischen Überbau durch eine Vereinigung oder einen Verein, sowas, damit man diesen Raum aufteilen kann. Aber wir haben uns dann eben gedacht, eigentlich schon spannend, mit wie wenig Aufwand wir diesen Raum nutzen und natürlich auch, warum es nicht mehr davon gibt.
Ja, es ist auch eine Art Rahmen, der geschafft wird. Also meistens brauchen wir einfach einen Ort, wo wir uns aufhalten können. Wenn wir dort sagen, wir geben dem vielleicht noch einen Rahmen mit der Zeit, wann die Leute kommen, dann ja, kann diese, ich sag, wir nennen das jetzt einfach mal kollaborative Kultur, weil man gemeinsam etwas schafft, entstehen. Und klar, wir geben natürlich den Kurs und machen auch, also lassen auch die Leute danach tanzen. Aber was jetzt passiert ist zum Beispiel, dass ich habe ja auch eine Tanzgruppe vorher nur für Frauen, dass die sich jetzt weiterhin, während wir im Urlaub sein werden, also während der Urlaubszeit, wir gehen jetzt ja 2 Wochen nach Frankreich, dass sie sich trotzdem dort treffen werden und diesen Raum für sich nutzen. Und vorher sind sie auch gar nicht auf diese Idee gekommen, dass sie sich auch alleine treffen können, dass sie mich zum Beispiel gar nicht brauchen dafür, um zu trainieren. Und ja, wir sind so oft in dieser Konsumhaltung, dass wir mal denken, es muss eine Person organisieren und dann kommen wir, aber von uns heraus etwas auszumachen, ist uns öfter doch sehr fremd, als wir denken. Und gerade auch, wenn der Aufwand recht groß ist, ne? Und dort ist natürlich die Hürde recht klein, weil man weiß, es ist umsonst, man braucht vielleicht nur eine Musikbox, die man mitnimmt. Und ja, ein Zeitraum, wo man sich trifft.
Ich finde es entscheidend, dass zum Beispiel wir extrem wenig Ansprüche stellen an solche offen verfügbare Räume. Aber unsere Ansprüche an den Raum selbst sind wahnsinnig klein. Also wir brauchen nicht mal einen Wasseranschluss. Es wäre gut, wenn es irgendwo in der Nähe ein bisschen Infrastruktur gibt. Und dass das, was wir hier eher als exklusiv betrachten, dass das die Norm wäre. Dass das überall in der Stadt zum Beispiel verteilt wäre. Solche Möglichkeiten, solche Räume, die man nutzen kann. Und kennst du das von den Jugendlichen, oder dass die immer im Bahnhof rumhängen, wie man so schön sagt? Und dass man dann auch, da hat es auch mal Diskurse gegeben in der Politik, wie man das Problem löst. Und ja, da war die Antwort eigentlich immer einfach: schaffe andere Räume, wo die hängen können und vielleicht sogar was Sinnvolles machen können. Also sei das ein Skaterpark, sei das irgendwie Orte, die auch ein bisschen exklusiv für sie sind, wo sie zum Beispiel nicht durch Lärm stören und und. Also einfach Räume, wo sie nicht eigentlich sich hinfliehen müssen wie ein Bahnhof, wo sie eigentlich hingehen, weil sie da nicht gestört werden, zumindest an manchen dunklen Ecken nicht.
Ja.
Wie denkst du denn, dass es bei Erwachsenen ist? Hast du das Gefühl, das ist akzeptiert, dass Erwachsene auch dieses Bedürfnis haben, einfach Räume nutzen zu können?
Ja, ich habe das Gefühl, dass ich gerade, dass es davon noch recht wenig gibt, aber zum Beispiel Spielplätze und dort, wo Eltern mit ihren Kindern sind, dass sie das Gefühl haben, wieder an einem Ort zu sein, wo sie ja wieder das Kindliche entdecken können, das Spielerische entdecken können. Aber ja, also für Erwachsene, es gibt natürlich schon diverse Kulturevents, aber wenn man jetzt von der Hochkultur ausgeht, ist es ja, wenn du jetzt ins Theater gehst oder ins Kino gehst oder ins Museum, dann hast du das Gefühl, Kultur zu erleben, aber sie ist nicht wirklich partizipativ.
Und schon gar nicht kollaborativ.
Und schon gar nicht kollaborativ. Also man konsumiert eigentlich wieder. Also es ist Klar, es hat auch was mit Kreativität zu tun, denn die Person oder die Ausstellung ja initiiert haben oder natürlich die Schauspieler auf der Bühne. Das ist ja auch eine Art von Kreativität, die entfaltet wird, aber dadurch, dass wir sitzen und zuschauen, kommen wir wieder in diese Haltung, nicht selbst Teil davon zu sein, indem wir etwas von uns aus kreiert haben. Und oft denken wir ja jetzt, ich hatte so viel Kultur diese Woche und war bei dem Konzert und da dabei. Und es erfüllt einen, aber es geht ganz schnell wieder in diese Konsumgesellschaft, dass wir nicht sagen, ich organisiere jetzt von mir aus etwas, weil es mir Spaß macht. Ich lade jetzt alle ein und sage, wir jonglieren heute im Park oder so. Also ja, es ist beides wichtig, aber dieser Ort fehlt oft, dass wir von uns alleine sagen, hey, es kommt von mir aus, ich möchte das initiieren.
Das ist ein interessanter Aspekt. Also diese Hochkultur, die man, ich finde, nicht grundsätzlich kritisieren kann, weil es ist natürlich
Nein,
durchaus,
gar
es,
nicht.
nein, es ist natürlich
Ja,
extrem, also wir sind ja auch
es ist wichtig auch.
regelmäßige
Wir gehen auch zu
Theatergänger, wir
Konzerten.
gehen zu Konzerten, wir sind auch gerne mal einfach passiv. Aber das Wesentliche ist doch, dass wenn man guckt, wie viel Anklang zum Beispiel experimentelles Theater manchmal findet, weil sie das Publikum so ein bisschen einbeziehen, ne? Aber eigentlich ist das wie die falsche
Wie beim
Richtung.
Poetry Slam
Oder
auch.
beim Poetry
Ja,
Slam, weil
dass
die
man
Leute
mitentscheiden
abstimmen.
kann, ja.
Also beim Poetry Slam, die wir es nicht kennen, müssen am Schluss die Leute mit ein paar zufällig Ausgewählte halten ein Schild in die Höhe, um den Slammer, das ist der Texte vorträgt, meistens auswendig und mit sehr viel Schauspiel angereichert. Diese Leute haben eine kleine Rolle, dass sie quasi eine Bewertung abgeben, also eine sehr spielerische Bewertung. Aber das ist natürlich ein Mikrobeitrag des Publikums. Und eigentlich könnte man vom anderen Ansatz ausgehen, das Normale könnte sein, dass es so immer so partizipiv wie möglich ist. Und dann gibt es vielleicht am Anfang sozusagen schon eine Einleitung, sei es bei Theater, bei Improvisationstheater, was ich gerade neu entdeckt habe, da kommen wir gleich noch dazu. Da ist es zum Beispiel so, dass oft eine Einleitung gemacht wird, ganz kurz vielleicht von dem mehr Erfahrenen, um zu zeigen, wie das ungefähr funktionieren könnte. Ein Spiel in dem Moment, ein Spiel mit bestimmten Regeln. Und danach ist aber sehr viel Partizipation verlangt, damit das Ganze überhaupt entsteht. Und das ist vielleicht etwas, was in der Hochkultur zu kurz kommt. Man traut eigentlich dem Publikum fast zu wenig
Ja,
zu.
wobei, ich muss auch sagen, wir waren doch einmal in Hamburg bei diesem kleinen Theater, das direkt neben uns war. Weißt du noch, wie das heißt?
Vergessen.
Auf jeden Fall, dort haben wir uns auch ein Stück angeguckt und dort haben sie das Publikum gesplittet.
Ah, Theater im Zimmer.
Ah, Theater im Zimmer, ja. Und dann haben sie das Publikum aufgeteilt. Und das Publikum war zum Teil involviert, weil dann hat jeder eine Nummer bekommen und war zum Beispiel ein Journalist und konnte mit agieren. Ich weiß jetzt nicht, war nicht in der anderen Gruppe, wir wissen nicht, was da dort passiert ist. Die haben nämlich eine komplett andere Szene vorgespielt bekommen. Aber ich fand, es ging schon in diese Richtung, dass man auf einmal aus dieser Haltung kam, ah, ich sitze nur hier bis, oh mein Gott, jetzt bin ich Teil davon.
Teil nur durch, dass man die Gruppe in zwei Teile geteilt hat und beide einen Teil exklusiv mitbekommen
Ja,
haben.
und dass man halt eine Rolle zugewiesen bekommen hat. Also, dass du wirklich als Journalist dann mitgespielt hast, weil du dann eine Funktion hattest.
Ach ja, stimmt, man hat
Zwar war
sogar
jetzt nichts
Funktion.
Großes, aber ja,
Eben, das
es ist
Minimum, was man dem
trotzdem.
Publikum eigentlich zumuten kann, zumindest wenn man eben voraussetzt, dass die Leute grundsätzlich die Bereitschaft bringen, Teil von Kultur zu werden, es nicht als Konsum zu sehen, weil Konsum gibt es ja, nach unserer Ansicht natürlich mehr als genug. Konsum ist einfach zu kreieren, es ist einfach ein fertiges Produkt in die Welt zu stellen, das dann unendlich oft konsumiert werden
Ja,
kann.
und dadurch trauen wir uns natürlich selbst nicht so viel zu. Ja, gerade das zeigt uns ja immer wieder, wie gut Leute es schon sind, bereits weil sie ja das seit Jahren machen und wir uns gar nicht trauen, dann vielleicht sogar uns in den Park zu setzen und einfach mal mitzusingen oder zu musizieren, weil wir nicht eine Band sind, die die schon seit 10 Jahren gemeinsam spielt zum Beispiel. Also,
und jeder Ton passt.
Und jeder Ton passt. Also gestern haben wir zum Beispiel auch im Park mit Freunden musiziert. Und es ist schon am Anfang ungewohnt, wenn man das nicht regelmäßig macht, dass man aus sich rauskommt und auch Fehler akzeptiert, auch beim Singen, beim Spielen etc. Und ja, das ist auch das, was wir in den Creativity-Events hier machen, die ich auch organisiere mit einem Freund. Und dort geht es ja auch darum, dass wir den Teilnehmern zutrauen, dass sie es schaffen, am Ende eine Kurzgeschichte zu schreiben oder ein Porträt zu malen, abstrakt. Also selbst ohne Vorerfahrung, also dass man ja ohne Erfahrung irgendwo hingeht, es ausprobiert und schaut, was daraus entsteht. Und gerade auch diese kollaborativen Sachen, wo man gemeinsam an etwas malt oder gemeinsam an etwas schreibt, das ist diese kollaborative Kreativität, die entsteht, die, ja, wenn man sich das Ergebnis anguckt, könnte man jeden einzelnen Teilnehmer fragen und der oder die hätte gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass sowas, ja, entstehen kann.
Also selbst wenn man diese manchmal bewertende Naturen danach fragt, sind sie sogar überrascht über wie schlecht sie sich ursprünglich eingeschätzt haben und wie vernichtend manchmal das Selbsturteil ausfällt, völlig unnötigerweise eigentlich. Und im schlimmsten Fall führt es dazu, dass man es gar nicht erst versucht. Das war auch interessant, dass zum Beispiel ein Teilnehmer mit dieser Mentalität kam und die auch deutlich zum Ausdruck brachte, indem er sagte, naja gut, für so Anfänger, die halt mehrheitlich jetzt teilgenommen hatten an dem Workshop, ist ja so ein Porträt zu malen eine ganze Stufe zu schwierig. Und das ist ja schon eine interessante Aussage, weil es ist ja fast so, als wäre gewisses Ausprobieren, explorativ, mit guten Schritten dahin, als wäre das quasi denen vorbehalten, die das professionell machen, professionell als Beruf.
Ja, dass so du gemeint, danach also, die Mona Lisa malen kannst, nach dem Workshop genau. Zum Beispiel.
Immer dieser Anspruch, dass man darf eigentlich nur etwas zumindest öffentlich machen oder sichtbar machen, sei es auch eben wie die Musik im Park, auch nur zufällige Zuhörer, zufällige Zuschauer involvieren, darf man nur dann, wenn man schon das, wie auch immer das bewertet ist, halt eben professionell oder als Beruf ausübt. Ob das gut ist, ist die andere Frage. Mm. Aber die Idee von jeder hat eigentlich das gleiche Recht, sich zu erleben, zu schaffen. Mm. Zu schaffen, solange man das natürlich nicht auf die Kosten von anderen macht. Aber ja, das wäre ein wichtiger Teil unserer Utopie. Ich glaube, das ist auch die größte Gemeinsamkeit. Siehst du das auch so?
Ja, vor allen Dingen, weil wir das ja selbst erlebt haben, dadurch, dass wir angefangen haben, Tanzkurse zu geben als Nicht-Lehrer und nicht ausgebildete Lehrer. Deswegen sind wir halt auch so dankbar, dass wir überhaupt diese Erfahrung machen dürfen, dass uns Leute zuhören, dass wir auch Teilnehmer haben, die Freude daran haben, sich zu bewegen und von uns zu lernen, obwohl wir in dem Sinne, also ich würde uns nicht als professionell sehen, als professionelle Lehrer, weil wir keine klassische Ausbildung hatten. Wir haben alles intrinsisch erarbeitet, dadurch, dass wir es lieben. Wir waren auf etlichen Festivals, wir haben uns weitergebildet, aber nur für uns. Nicht mit der Idee, am Ende Geld damit zu verdienen oder professionelle Tanzlehrer zu werden, oder? Wie siehst du das? Es war immer eine... Es ist eigentlich aus der intrinsischen Motivation her entstanden.
Und das bringt uns auf einen interessanten Punkt. Warum kommt es dann trotzdem so gut an? Obwohl man wahrscheinlich mit einem Tänzerauge durchaus sehen kann, dass wir zum Beispiel keine 10-jährige Ballettausbildung hinter uns haben. Warum kommt es dennoch so gut an? Für mich ist das einfach, weil viele Leute eben zu viel an Leistung und wir haben das in anderen Podcasts schon mal länger diskutiert, Effizienz denken, was das grundsätzliche Ziel in unserer Ökonomie ist, die Effizienz, weil sie zu viel davon reinstecken, was wiederum bedeutet, dass sie eben zu streng mit sich selbst, zu streng mit ihren Lehren sogar sind und dass schlussendlich damit schnell was verloren geht, nämlich die Passion. Und was wir natürlich reinbringen, durch das wir das natürlich eben nicht primär als unsere Profession sehen, ist Passion.
Und die Nähe zu den Menschen, würde ich auch sagen, weil wir uns nicht, wir sehen uns nicht als etwas Besseres, würde ich sagen, sondern ja, wir erschaffen eigentlich ein gemeinsames, exploratives Projekt, also dadurch, dass jede Bewegung oder dass jeder Bewegung für sich entdecken kann und wir auch danach dabei sind, wenn es um das freie Tanzen geht, dass wir auch mit den Teilnehmern zusammen tanzen, erschaffen wir eigentlich eine Atmosphäre, in der Fehler erlaubt sind, in dem man sich selbst entdecken kann und in der wir sogar auch lernen. Also wir hatten auch letztes Mal einen Teilnehmer, der war besser oder ist besser in einem anderen Tanz und auch er hat mir was beigebracht. Also dieses, man lernt auch von gegenseitig und es ist nicht dieses Top-Down, wir sind die Lehrer und wir sind danach weg und wenn ihr Glück habt, dürft ihr einmal mit uns tanzen, sondern ja, wir möchten oder das ist unsere Intention, ob wir es schaffen, weiß ich nicht, aber unsere Intention ist eigentlich das gemeinsame Erschaffen von, ja, vom Ausprobieren, vom Explorativen.
Das lebenlange Lernen ist ja in vielen Munde und es ist schon gefährlich, wenn man von Lehren und Lernen spricht. Das ist was sehr Positives grundsätzlich, denke ich. Ausbildung ist wahnsinnig wichtig, da muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber viele verstehen das immer dann gleich als so eine klare Nivellierung zwischen Lehrer und dem Lernenden. Und das ist vielleicht eher das, was wir immer wieder leben, was sehr gut ankommt, ist dieses, komm, ich zeig dir das. Und dann sagt der andere, oh cool, und ich zeig dir das. Also ein Austausch. Selbst wenn es einen kleinen kommerziellen Aspekt hat, selbst wenn es eine von der Form halber einen Organisator, einen Lehrer gibt, der sogar vielleicht zum Beispiel einen kleinen Beitrag nimmt für die Lokation, wenn sie dann doch was kostet, aber dennoch kann es eigentlich immer den Charakter haben von ich gebe dir was, du gibst mir was. Und das führt natürlich zu einer ganz anderen Bindung auch zwischen Menschen, weil diese Rangordnung in dem Moment aufgehoben wird.
Ja, und dadurch hat man natürlich auch viel weniger Angst, ja, etwas Falsches zu machen, wenn jemand von dir gegenüber auch Fehler macht. Also, ja.
Ja, eben das Fehlerdenken ist sowieso schon relativ eine verschulte Idee, also das Fehler machen bei einem Hobby sozusagen, also für die Teilnehmer, die dann jetzt nicht nur ans Tanzen gehen, an jegliche Meetup-Events zum Beispiel gehen, wo man sich trifft, also Meetup ist zum Beispiel eine konkrete Plattform, die auch das organisiert, aber das nennt man ja auch im Englischen gerne so, ein Meetup von Leuten. Das ist natürlich eine ganz komische Idee, dass man das primär aus einem Leistungsgedanken raus betrachtet, statt einfach einem explorativen Gedanken. Also im Sinne von, ich gehe dahin, ganz egal, wie gut ich das kann, ganz egal, wie viel Vorwissen ich habe. Jede neue Erfahrung ist eine Bereicherung, auch wenn ich es nachher nie mehr wieder verfolge. Und das wäre sicher ein Teil der Utopie. Für mich jetzt mehr im Detail, dass das von der Gesellschaft erstens mal beherzigt wird und dass man dann die grundsätzlichen organisatorischen Steine legt, dass sowas ständig möglich ist, dass das gefördert wird. Aber nicht in der Sinne von vielleicht klassischer Kulturförderung, wo man sagt, jetzt organisiert ihr mal dieses Theater und macht ein möglichst hochstehendes Stück. Nein, vielmehr das, was wir mit dem Rondell anfänglich beschrieben haben, einen Raum schaffen. Du hast auch noch gesagt, stressfreie Räume. Du hast es aufgeschrieben. Warum? Mhm. Warum ist das stressfreie Räume?
Ja, stressfreie Räume, damit habe ich eher daran gedacht, dass man Räume hat, in denen man sich zurückziehen kann. Weil ich muss sagen, in Lissabon fühle ich schon viel weniger Stress tatsächlich als zum Beispiel in Berlin oder in einer anderen Großstadt. Also kann auch London oder Paris sein, ist nicht auf Berlin bezogen. Aber ich denke, dass die Umgebung einen schon diesen Stressfaktor mitgibt. Und das habe ich in Paris tatsächlich gemerkt, als ich war so gestresst in dieser U-Bahn, weil alle gerannt sind, mich geschoben haben etc., dass ich dann einen Tag im Spa war. Und nach dem Spa-Besuch war ich so relaxed, dass ich es tatsächlich erst danach geschafft habe, durch diesen Raum, durch diesen Erholungsraum, dass ich es geschafft habe, diesen Stress um mich rum auszublenden. Und ich denke, dass es oft wichtig ist, dass wir uns auch, ja, dass wir Orte finden, die irgendwie harmonisch sind, in denen wir einfach mal auch sein können. Und da kommt ja auch das Thema so Achtsamkeit, Meditation. Aber es muss auch nicht mal sein. Es kann auch einfach sein, dass man sich einfach mal dort hinsetzt, ein Buch liest und einfach mal Gedanken schweifen lässt, dass es immer mehr diese Orte gibt. Und am schönsten wäre es natürlich, wenn diese Orte, wenn die Stadt auch viel mehr mit der Natur verbunden ist, dass man nicht das separiert. Ich muss auch sagen, der Park hat schon diesen Naturcharakter, ist natürlich sehr klein, aber dieser konstruierte Estrella Park hat schon durch seine Bäume und so wie er aufgebaut ist, ja, gibt er einem schon
Bisschen
diese
die
Harmonie,
Illusion,
diese Illusion
dass man in der
von,
Natur ist.
dass man in der Natur ist. Und ich denke, gerade in einer größeren Stadt ist es wichtig, dass man noch mehr diese Orte hat, wo man Stress, wo man nicht permanent mit Stress auch von außen konfrontiert wird. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist ein
Wie
Teil des
hast du da,
Rahmens
ja,
und
zu deiner Idee?
naja, also ich denke, das ist am Ende des Tages auch einfach physiologisch bedingt, dass zum Beispiel die Farbe Grün, was die Farbe von Pflanzen ist, ist da heute zum Beispiel bewiesen, unsere Augen entspannt. Wird halt völlig unterschätzt, dass man kann halt noch so viele Steinparks bauen, die sind vielleicht auch architektonisch sehr schön, aber es spricht ja für sich, dass die Leute immer wieder die unberührte Natur suchen oder zumindest etwas, was so wirkt wie unberührte Natur. Natürlich ist ein Park nicht unberührte Natur, aber etwas, was danach kommt sozusagen. Wildnis, etwas Unorganisiertheit. Für andere ist es natürlich jetzt vielleicht eher das Meer, irgendwo unberechenbare Wellen, den Zuzuschauern etc. Aber das Wesentliche ist, dass man nicht alles einfach eckig durchplanen, durchdesignen kann. Und das hat für mich eine schöne Parallelität zu der ganzen Kreativität, weil Kreativität entsteht normal nicht in starren Strukturen. Es entsteht mit einem Rahmen, sehr wohl, aber es braucht auch Raum für explorativ das zu benutzen, was an Tools da ist oder an Möglichkeiten. Damit kommt man auch schön zum Improv
Ja,
rüber.
das wollte ich gerade sagen. Das ist ein guter, ja, Hint.
Ja, weil du warst ja auch schon mal dabei. Also, oder fangen wir mal so an. Ich erkläre mal kurz, was das ist für die, die das nicht kennen. Klar, also das Improvisationstheater ist eine Aktivität, wo Leute zusammen schauspielen. Das kann von einfachen rhythmischen Spielen über Sprachspiele, aber auch komplett pantomimische Spiele gehen. Oft sind das kurze Spiele zur Aufwärmung und längere Szenen, die dann mit gewissen Regeln sozusagen gespickt von sich laufen. Und es gibt jetzt ein paar Grundregeln, die möchte ich jetzt nicht alle erklären, dafür gibt es gute Bücher. Aber es gibt eine gute Grundregel, die wahnsinnig spannend ist. Alles, was passiert, ist final. So formuliere ich das gerne. Und das bedeutet, was auch immer dein Gegenüber, ein Gruppenmitglied beiträgt, das kann nicht widerrufen werden. Es kann nicht kritisiert, es gibt auch keinen Feedback-Zyklus innerhalb eines Spiels. Also es muss akzeptiert werden und darauf muss man aufbauen. Im Englischen heißt es auch yes and und nicht but. Also yes and und was darauf aufbauen.
Also es ist auch hier wieder kollaborativ.
Es
Also
ist
man
schon,
arbeitet zusammen, nicht
man
gegeneinander.
könnte schon fast sagen, die einzige Regel, die so wirklich, wirklich gilt,
Man kreiert
man
gemeinsam
kreiert immer
etwas.
gemeinsam und man kriegt immer von dem, was schon da
Also
ist.
nicht wie im Kindergarten, das eine Kind erzählt etwas und das andere Kind erzählt was komplett anderes. Und man ist super ich-fokussiert. Das passiert ja oft bei kleinen Kindern, die sie versuchen miteinander zu sprechen, aber gehen nicht auf die andere. Das andere Kind ein. Also beim Impro-Play ist es so, dass man zuhören muss und interpretieren muss und daraufhin etwas aufbaut, was die andere Person sagt. Also
Das ist
das,
übrigens eine der anderen Regeln, dass man gut
ja.
zuhören muss. Aber ich denke, Kinder können vielleicht, das ist schon eigentlich goldig, wenn man
Das
auch noch
ist.
richtig gut zuhört und möglichst im Kontext darauf aufbaut, also aufnimmt, was da ist und Neues reinbringt. Das sage ich immer das. Aufnehmen, was da ist, Neues reinbringen. Aber selbst wenn man das nicht so gut kann, wenn man noch nicht so weit ist, dass man so schnell aufnehmen kann und auch noch was Neues draufsetzt, das Wichtigste ist, dass man das vom anderen nicht kaputt macht. Also das ist das Entscheidende. Das klingt trivial, Aber wie oft im Leben sagen wir, nein, nein, ich sehe das anders, ich kann das besser oder er kann das besser oder dieser kann das besser oder ich bewerte dich bei jedem Satz, den du sagst. Und das gibt es immer im Prof nicht. Also Bewertung ist eigentlich durch diese einfache Regel, dass alles, was gespielt wird, definitiv ist ausgeschaltet.
Du warst auch in deiner Schauspielgruppe, oder?
Ich war einmal an der Schule, in dem Schultheater. Ja. So wie, das, damals war das ein Highlight, weil es nur alle 3 oder 4 Jahre stattfand. Genau, da habe ich auch eine gute Rolle bekommen und das war eine sehr schöne Erfahrung. Aber das war eben auch mehr geleitet. Das war von dem Anspruch her, und da wären wir beim Thema, muss man sagen, dass so ein Improvisationstheater auch ohne Publikum dich auf deutlich mehr Ebenen fordert. Das andere ist zwar ein sehr schönes Projekt gewesen, und ich schaue immer noch gerne darauf zurück. Da haben wir den Besuch der alten Dame gespielt in der Schule, kann man heute noch auf YouTube finden, wenn es jemand interessiert. Mal gucken, ob wir das rausschneiden.
Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber...
Naja. Auf jeden Fall ist das Improvisationstheater eine lustige Mischung zwischen anspruchsvoll und dennoch relativ stressfrei. Also es gibt einem nicht einen großen, tiefen Stress, so wie man es kennt von etwas, was man noch erledigen muss. Weil es auch so schnell, so ganz so schnell wie der Druck sozusagen, etwas beizutragen, der durchaus existiert, so schnell der kommt, so schnell verfliegt er auch wieder. Weil es geht immer weiter und weiter und weiter. Man kann auch gar nicht lange nachdenken darüber, ob man das jetzt anders hätte machen können, ob man was Besseres sagen hätte können. Und das ist ein interessanter Kontrast zum täglichen Leben.
Ja, es ist eigentlich gar nicht mein Ding. Hätte ich gedacht am Anfang, weil auch ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen. Und das Lustige ist, wenn es um Bewegung geht, habe ich gar keine Angst, auf der Bühne zu stehen. Aber sobald ich einen Text auswendig lernen muss zu meiner Rolle, fühle ich mich unsicher. Aber ich muss sagen, ich war auch bei dem Improvisationstheater. Und es gibt natürlich viele Übungen, wo du auch gemeinsam zum Beispiel... Ja, wo du gemeinsam arbeitest an einem Bild, was entsteht. Jeder spielt ein Objekt von einer Geschichte. Und das fand ich sehr spannend. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagen würde, ein Piratenschiff auf dem Meer oder so. Dann kannst du der Pirat sein, dann kannst du die Figur vorne sein, die Galeonenfigur. Du kannst das Boot selbst sein, du kannst die Sonne sein und das finde ich sehr schön, weil du musst dich nicht in den Vordergrund stellen. Du musst nicht die Person sein, um etwas beizutragen, musst du nicht im Zentrum sein. Du kannst vielleicht auch nur der Vogel sein oder das Meer, ein Fisch und dass man erst, dass das Bild erst komplett ist, wenn alle in diesem Bild etwas beitragen.
Genau, der Beitrag ist so entscheidend. Das ist nämlich ein interessanter Kontrast zu einer doch relativ individualistischen Kultur, ja, wo immer die Einzelleistung bewundert wird. Also wenn man guckt, wie grundsätzlich Idole zum Beispiel verehrt werden von Medien, von Kindern schon, das ist halt immer sehr fokussiert auf das Individuum. Natürlich ist es auch mal eine Boygroup, das ist ja schön, aber es gibt nicht so dieses, es ist erst toll, wenn alle inkludiert sind, also Inklusion, ne? Es gibt natürlich Leute, die darüber viel nachdenken, aber Inklusion viel zu wenig verstanden, glaube ich. Im Improv kann man das richtig erleben, was Inklusion bedeutet.
Ich muss zum Beispiel, da muss ich auch an meine alte Schule denken, wir hatten nämlich einen ganz tollen Lehrer in der Oberstufe, der die Musical AG geleitet hat und dort haben wir Tanz der Vampire aufgeführt. Und da ist genau das entstanden. Natürlich sind wir als Jugendliche natürlich auch getrimmt immer. Ja, es gab natürlich auch Streit um die Hauptrollen, sagen wir mal so. Also das lässt sich nicht ausschließen. Es gab immer jemanden, der die Hauptrolle spielen wollte und die Person war traurig, wenn sie es nicht konnte. Aber das Schöne, was man sehen konnte, war, dass so viele über verschiedene Stufen an diesem Projekt mitgearbeitet haben und ohne alle zusammen wäre das Projekt nie entstanden. Und am Ende ging es auch darum, selbst die, die nicht beteiligt waren an dem Auftritt. Es gab Leute oder Kinder oder Jugendliche, die angefangen haben, Blumen für die Bühnendekoration zu erstellen oder zu basteln. Also dass sogar so kleine Beiträge dieses Große und Ganze möglich gemacht haben. Und das war für mich das größte Erlebnis tatsächlich auch in meinem Leben oder in meiner Jugend, ein Projekt zu haben über mehrere Stufen und zu sehen, wie jeder etwas Kreatives beitragen kann, indem die Person sich, ja, wo sie das Gefühl hat, hier habe ich ein Talent für. Die eine hat die Kostüme gemacht für uns, etc. Und ja, es geht nicht nur um die Hauptdarsteller im Endeffekt, wer am Ende dann die Toprolle hat. Wer, ne? Es ging eher um, ja, um das Gesamtergebnis.
Und wenn ich einen kleinen Link machen darf zur Ökonomie, wir haben in anderen Folgen bereits über das bedingungslose Grundeinkommen zum Beispiel geredet. Ich würde aber hier gerne einen Link machen zu dem Fakt, dass in der ganzen Ökonomie, jetzt auch in der, vor allem im Arbeitsmarkt, ja ein interessanter Effekt zu sehen ist, dass ja durch ständiger Fokus auf individuelle Leistung jetzt plötzlich eigentlich auch ein Problem zutage tritt, nämlich dass die eigentlich schwierigen Probleme auf dieser Welt eigentlich nur in massiver Kollaboration gelöst werden können. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und es gibt eben ein paar Indizien dafür. Also auf der einen Seite gibt es sehr erfolgreiche Firmen, die nur deswegen erfolgreich sein, weil sie irgendwelche Kräfte aus im Wettbewerb stehenden Firmen nutzen. Also zum Beispiel gibt es das bei der Herstellung von Hardware. Es gibt es aber eben auch bei jeder Art von Kulturkollaboration. Die sind ja genau dann interessant, wenn sich zum Beispiel auch sehr verschiedene Künstler zusammentun. Wenn man es beherzigt, dass die Kollaboration manchmal mehr sein kann als die Summe der individuellen Beiträge.
Ja, ein Beispiel dazu, was in der Pandemie aufgetreten ist, dass viele Ältere eine Zeit lang nicht einkaufen gehen konnten und man zum Teil auch in den Supermärkten sozusagen ja, Anfragen hatte, ob man nicht für die Nachbarn sozusagen einkaufen geht und ihnen das vorbeibringt. Und da haben wir schon sehr interessante Sachen gesehen, wie zum Beispiel auch, ja, dass Jüngere für ihre Nachbarn eingekauft haben und das über einen Flaschenzug hochgebracht haben, weil sie ja auch nicht den direkten Kontakt, ja, zu der Person aufnehmen wollten wegen Ansteckungsgefahr etc., dass dort diese, gerade in Krisen das Soziale, ja, wächst. Und ich denke, das sieht man jetzt auch in Deutschland sehr stark, wie viele sich engagieren jetzt nach den Ereignissen durch diese Überschwemmungen, dass dieser Zusammenhalt gerade in Krisen notwendig ist, dass man anfängt auch zu helfen, aufzuräumen, dass man hilft, alles ja auch an Gegenständen zu spenden. Und ich fand jetzt sozusagen in der Pandemie hat man das gesehen, aber auch in solchen Krisensituationen, dass wir erst durch dieses soziale Gefüge ja, in der Gesellschaft etwas erreichen können und nicht durch das Individuelle.
Und das ist natürlich ein interessanter Link zu einer Beobachtung, die wir schon länger machen, ist, dass wirkliche Hilfe oft solidarischer Art muss lokal passieren. Dass du hast angesprochene Spenden, du meintest die konkreten Spenden von Kleidern, die genau, ja auch in der Presse also, waren.
Ja, nicht und nur Geld, sondern dass man auch tatsächlich anfängt.
In dem Moment sogar hilfreicher als Geld, ja, weil die Leute nicht mal Zugang haben zu, noch nicht mal zu Paketdiensten teilweise. Mhm. Und das ist dann interessant, dass solche Krisen, also das ist ja eine ganz dramatische Sache auch, ähnlich wie die Pandemie, jetzt sehr viel örtlicher, aber dass das unglaubliche Solidarität freisetzte. Und dann wiederum eigentlich schade, dass das eben nicht ganz normaler Teil unseres Lebens ist. Ganz alltägliche, eine alltägliche Sache, dass man seinen Nachbarn aushilft. Natürlich gibt es Leute, die das jeden Tag leben. Und ich denke eben, es muss eigentlich so lokal passieren erst. Es muss von da ausgehen. Und wenn es von da ausgeht, dann kann es auch funktionieren über längere Distanzen. Aber was nicht funktioniert, ist meiner Meinung nach, Du kannst nicht unsolidarisch zu deinen Nachbarn sein und dann glauben, du löst große Weltprobleme irgendwo in Afrika, indem du da im schlimmsten Fall nur Geld hinsendest. Auch da, das wissen natürlich Spezialisten der Entwicklungshilfe besser, aber so wie ich darüber gelesen habe, ist das ja heute mehr oder weniger akzeptiert, dass umso mehr das vom Menschen getragen wird, solche Entwicklung zum Beispiel, damit umso mehr Menschen hingehen mit viel Know-how, mit viel spezifischem Wissen und am besten auch noch geschult, dass die dann da den größten Wirkungsgrad erreichen. Natürlich müssen sie Geld mitbringen, weil manche Dinge kosten einfach auch Geld, aber sie können nicht einfach nur Geld schicken, weil das versumpft zum Beispiel deine Korruption.
Also das geht ja auch schon Richtung Social Economy, richtig?
Das geht,
vielleicht möchtest du
also ich würde sagen, ich würde sagen, das geht Richtung, also erstmal ist es schön, wenn es mit den Nachbarn auch ganz Ökonomie, ja, Ökonomie ist ein weiter Begriff, aber das ist erstmal auch unkommerziell funktioniert.
Also so natürlich. Wie damals.
Also
dass, eigentlich wieder zurück zu unseren Wurzeln gehen, dass man den Nachbarn auch aushilft, dass man auch mal nachfragen kann, wenn man, jeder kennt das, also ich kenne das noch von früher, wenn du zum Nachbarn gehst und fragst, ob sie Eier haben oder Salz haben, dass man, ja, sich hilft und nicht diesen Kontakt auch zu seiner Umgebung verliert, sondern dass man kennt das ja auch, wenn man neu einzieht, die alten Traditionen, dass man Brot und Salz
vorbeibringt.
Sowas geht immer mehr verloren, ne? Gerade auch in Großstädten, würde ich sagen, also eher als in kleineren Dörfern, wo man sich vielleicht noch besser kennt. Aber der Bezug zu seiner Umgebung, also ich kenne einige in Berlin, die wissen gar nicht, wer so in der Nachbarschaft ist. Und das ist natürlich schade, ne? dass man so ganz den Kontakt verliert.
In einer sehr freiheitsorientierten Gesellschaft, muss ich eine kleine Anekdote noch einschieben, ist es natürlich auch ein Problem, dass man immer so unabhängig ist von seinen Nachbarn. Also wir haben zum Beispiel in Portugal einen lustigen Nebeneffekt, wir müssen mit unseren Nachbarn interagieren, weil wir die Wäsche immer draußen hängen an solchen Eisendrähten, die gespannt sind, und man schafft es einfach nicht, ein ganzes Jahr lang nie was fallen zu lassen. Demnach hat man auch schnell mal Kontakt zu seinen Nachbarn, zumindest denen, die zu unterst wohnen, weil die dann eben die Wäsche immer zusammensammeln, und das führt einem automatisch ins Gespräch. Also wir kennen tatsächlich sämtliche Nachbarn in unserem Block, obwohl wir nicht fließend Portugiesisch sprechen. Mittlerweile können wir uns aber sogar über mehr unterhalten als nur guten Tag und wie das Wetter ist. Genau. Du wolltest aber noch über die Shared Economy sprechen, und der Link hier, würde ich sagen, ist, wenn man das als eine Stufe mehr kommerziell ökonomisch anguckt, dann ist natürlich der Schritt, wenn man sagt, na gut, jetzt kann ja aber nicht alles so funktionieren, dass man einfach gutmütig ist und hilfsbereit zu seinen Nächsten. Irgendwo muss ja dann eben das auch über längere Distanzen funktionieren, und dann braucht man ein Mittel, um irgendwie zu, ja, um sich auszutauschen. Die Idee von Geld, natürlich nicht unbedingt falsch an sich, ein Medium zu haben, über das man Wert austauscht und später wieder verwenden kann, sozusagen. Und das ist an sich auch nicht, glaube ich, falsch, aber der interessante Punkt ist ja die Shared Economy, wie sie heißt, bringt ja diesen neuen Aspekt rein, dass eigentlich immer mehr Plattformen geschaffen werden, statt ein fertiges Produkt. Und auf dieser Plattform entwickelt sich mit den partizipativen Kreatoren und sogar partizipativen Konsumenten, genau, ein bisschen Detail dazu, bilden sich sozusagen solche Plattformen raus, auf denen Leute doch wieder kollaborativ an der Ökonomie arbeiten. Und auch wenn da natürlich immer auch kommerzielle Interessen dahinter sind, dann ist das eben interessant, weil sowohl diejenigen, die zum Beispiel etwas über diese Plattformen anbieten, als auch die konsumieren, ständig an dem Produkt, das hier verkauft wird, das getauscht wird, arbeiten. Und das ist super interessant. Also auf der einen Seite kann man sich natürlich eine Leihplattform vorstellen, das klassischste Beispiel einer Shared Economy, weil es explizit Sharing ist, also Teilen von Gütern. Aber das zum Beispiel ist momentan nicht mal das, was ich eigentlich denke, sondern wenn es darum geht, weiter zu denken, zum Beispiel in der Essensproduktion. Da ist es normal immer noch gängig, dass ein Angebot herrscht, und das Angebot wird auf die Konsumenten angepasst, durch das der Kunde entscheidet, was er kauft und was nicht, welche Restaurants er geht und welche nicht. Hat einen sehr stark bewertenden Charakter, ja, jeder kennt das, TripAdvisor und Co., man bewertet die Restaurants und daraus gibt es eine Selektion. Aber eigentlich schade, weil es ist eigentlich ein sehr indirekter Weg, das zu verbessern, was man eigentlich verbessern möchte. Was ist das? Service, Qualität des Essens,
Persönlichkeit,
Persönlichkeit, aber auch zum Beispiel heute Vertrauen in das Essen, also Transparenz bezüglich der Herstellung und immer mehr Nachhaltigkeit. Das sind für mich noch zwei verschiedene Dinge. Transparenz wäre, dass er kein, also dass das Real Food ist. Es gibt sogar ein Buch, das so heißt. Und das wäre eher sozusagen die Transparenz, und dann die Nachhaltigkeit wäre, dass es nicht stumpfsinnige Importe sind, dass es saisonal ist, etc. Ja, und da gibt es auch bald Updates von meiner Seite. Da können wir in einem separaten Podcast drüber sprechen, aber nur so ganz kurz, da bin ich momentan an einer App dran. Also ich will selber hier ein Startup launchen, wo es darum geht, dass Nachbarn für dich kochen. So einfach, wie das klingt, soll das auch sein. Und die Nachbarn kochen für dich ein paar Portionen mehr und du holst die so unkompliziert wie möglich ab. Das Ganze ist fast so, wie wenn man es an einem Anschlagbrett tauschen würde, aber natürlich etwas moderner, etwas besser digital unterstützt. Aber Transparenz wäre zum Beispiel eines der wichtigsten Unique Selling Points.
In dem Punkt findest du, ich meine, bei vielen Shared Economy Produkten ist es ja so, dass es zwar damit anfing, es ist vielleicht auch, also sozial zu sein, und es ist auch vielleicht immer noch so, aber es ist doch recht kommerziell geworden. Findest du, dass das ein Problem ist, oder ist es auch in Ordnung, kommerziell zu sein bei einer Shared Economy, beispielsweise Mitfahrgelegenheit, was ja auch angefangen hat, oder BlaBlaCar mit, dass man noch Plätze hat in seinem Auto, aber dass das auch irgendwann ausgenutzt wurde von Firmen, die gesagt haben, wir nutzen jetzt die Plattform, um damit Geld zu verdienen, und wir fahren auch nur, wenn wir das Auto voll haben. Also dass es gar nicht mehr darum ging, dass eine Person jetzt gerade diesen Arbeitsweg gemacht hat oder in den Urlaub fährt. Genauso wie Airbnb ist ja jetzt so die größte Hotellerie, ja, Website, App, was auch immer, aber hat tatsächlich auch im Bereich Shared Economy angefangen, dass man gesagt hat, wir sind im Urlaub und lassen in der Zeit jemanden in der Wohnung wohnen, die wir sowieso nicht benutzen. Ne? Und dadurch ist natürlich auch entstanden, dass jetzt es eigentlich eher in erster Linie doch eher fertig angerichtete, ja, Räume sind und Wohnungen, die gar nichts mehr damit zu tun haben, mit dem Shared Economy.
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage. Also ich glaube, es gibt so zwei Aspekte dazu. Das eine ist, dass die Plattform selbst nicht unbedingt die richtigen Interessen vertritt. Und das tut sie vor allem dann nicht, wenn sie groß ist. Es hat einen einfachen Grund, da könnte man jetzt ein ganzes Buch drüber lesen oder sogar eins schreiben. Aber wenn man jetzt nicht super, wenn man nicht rein neoliberalisiert, da könnte man sogar ein ganzes Buch drüber schreiben. Wenn man jetzt nicht komplett neoliberalistisch, ich kann das Wort nicht aussprechen.
Neoliberalistisch?
Da könnte man jetzt auch ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber wenn man jetzt quasi mal kurz nicht nur kapitalistisch, wenn man jetzt mal nur kurz auch sich traut, den Kapitalismus etwas zu hinterfragen, dann wäre es genau dieser Punkt, dass natürlich die Globalisierung von solchen Plattformen immer das Problem mit sich bringt, dass es nicht mehr lokal ist. Also es wird zentralistisch. Und es wird nicht zentralistisch, darum geht es nicht darum, dass zum Beispiel jetzt in meinem Fall natürlich die App von einem zentralen Server irgendwo verwaltet wird. Nein, es geht nicht um das technische Zentralistische. Es geht darum, dass es politisch zentralistisch ist. Eine Leitung einer solchen Plattform, die hat natürlich immer ein zentralistisches Bild auf die Welt. Also zum Beispiel richten sie zwangsläufig den Zweck der Plattform auf einen Durchschnitt der Welt aus, in der Regel. Und sie sind vielleicht nicht immer gut darin, lokale Gegebenheiten zu reflektieren. Manche mögen das können, aber die Tendenz ist, zu optimieren auf eine zentralistische Weise, was zu Abstrichen auf dem lokalen Level führt, weil in manchen Ländern gewisse Voraussetzungen eben einfach anders sind. Und darauf Bezug nehmen kann man natürlich am besten, wenn man möglichst lokal arbeitet. Also eine Plattform sollte zumindest lokale Ausgestaltungen haben. Aber was auch gefährlich an der Zentralisierung ist, ist die Konzentration der Macht und des Geldes, was sehr eng zusammenhängt. Was natürlich dazu führt, dass man am Schluss eher gerade bei börsenkodierten Unternehmen natürlich primär auch Gewinninteressen verfolgt von Aktionären, die so gut wie gar nichts mit der Vision zu tun haben, die sich eigentlich vor allem für Gewinn interessieren. Das ist natürlich nicht unbedingt Shared Economy in den Values. Also warum? Warum sollte Shared Economy die Grundidee da so tief verankert sein, wenn es zentralistisch eigentlich um Macht und Geld geht? Also das ist der eine große Punkt, warum das abgleiten kann, wie Airbnb ein gutes Beispiel dafür ist. In dem Moment würde ich aber sogar sagen, ist das Problem sogar eher davon die Interessen der Konsumenten und vor allem aber auch der Anbieter in dem Moment von Wohnungen verschieben sich mit den Möglichkeiten. Wenn es plötzlich möglich ist, Gesetze zu umgehen, jeder kann seine Wohnung möglichst teuer vermarkten, dann ändert das komplett eben, wie Wohnungen gekauft werden, für welchen Zweck sie gekauft werden. Und da gibt es nur einen Weg darum herum. Es gibt immer ein Trend, dass die Leute sehr individualistisch denken, dass sie nur ihren eigenen persönlichen Interessen verfolgen. Vor allem, wenn es nicht die direkten Nachbarn betrifft, sondern zum Beispiel generell die Preise in der Stadt von Wohnungen. Und dagegen gibt es nur eine Lösung, das sind Regulatorien. Dafür ist der Staat gefragt, am besten ein demokratischer Staat, der meiner Meinung nach die Leitplanken setzt, dass es nicht ausartet. Weil jede gute Idee kann ohne beschränkende Regulatorien nicht zwingend in den Schranken gehalten werden, wo sie eben sinnvoll ist. Kannst du dem widersprechen?
Ich habe nur gedacht, dass es in manchen Punkten stört das gar nicht so, weil zum Beispiel beim Meetup ist es ja an sich fair, wenn du für die Plattform zahlst, dass du auch Preise, also dass du auch Events organisieren darfst, für die du Geld nimmst, weil Meetup ist ja sowohl für, ja, für Menschen gedacht, die rein spontan irgendwie gemeinsam hiken wollen oder irgendwas gemeinsam machen wollen. Aber es wird ja auch genutzt, um ja etwas kommerziellere Events zu, ja, zu veröffentlichen. Und ich denke, es ist fair. Natürlich, wenn du auch für die Plattform, vielleicht wenn du mehr Funktionen hast, dass du natürlich auch die Plattform irgendwie finanzierst, weil du dafür bezahlst, weil ich glaube, bei Meetup musst du halt mehr, darfst du dann mehr Gruppenmitglieder haben, du darfst natürlich auch mehr Gruppen erstellen, dass ja, dass sie dann halt in einem Rahmen halt auch kommerziell genutzt werden kann. In einem gewissen Rahmen, ja. Das finde
Also
ich dann
obwohl
schon wieder.
ich stimme dir zu, dass das natürlich das völlig in Ordnung ist, wenn also eine gewisse Kommerzialisierung ist nicht schlecht. Es ist ein Teil unseres Lebens seit einer langen Zeit.
Ja,
Man
es
kann
gibt
das nicht
halt.
grundsätzlich irgendwie ablehnen, glaube ich.
Es gibt halt auch anderen wieder die Möglichkeit, ne? Sich vielleicht gerade auch in dem Punkt selbst zu verwirklichen. Wenn dort jetzt eine Yoga-Lehrerin ihre Yoga-Kurse reinstellt, ist das halt für sie halt noch eine zusätzliche Marketing-Plattform, damit sie das machen kann. Ja, wofür sie, ja, etwas, was ihr Spaß macht und dafür Teilnehmer zu gewinnen. Es ist halt dann auch nicht verwerflich, ne? Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie ist der Rahmen dieser Kommerzialisierung und wie groß, ja, wie viele Nachteile hat das für die anderen, wie bei Airbnb, dass dann keine, dass die Apartments teurer wären, Wohnungen teurer wären. Das ist ja eine viel größere Auswirkung, als wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt weg und nehme dafür Geld in der Zeit, wo, ja, wo es untervermietet wird. Also der kleine Rahmen stört das nicht.
Das Verwerfliche ist eigentlich, dass es systemisch einen Druck, einen Stress gibt, dass du möglichst ausnützerisch dein was auch immer betreibst. Wenn die Not an stellenweise in der Gesellschaft so groß ist, dass die Leute anfangen, andere auszunutzen, meistens ja gegen ihre Intuition.
Also wenn es Nachteile hat für andere.
Richtig, also wenn du weißt, dass du schlechtes Essen verkaufst, dass du schlechtes Fleisch in dein Essen mixt oder wenn du einfach nicht den Qualitätsanspruch Ansprüchen eigentlich genügst an dich selbst, weil du einen unglaublichen kommerziellen Druck hast. Und den wiederum hast du, weil du einfach in Not bist und weil das Vermögen natürlich nicht regelmäßig verteilt ist. Weil im Prinzip wissen wir, dass wir in einer Überschussgesellschaft leben, sowieso in Europa, aber eigentlich auch weltweit. Dieses Thema, es gäbe genug Nahrung und so weiter, das sind alles nur Verteilungsprobleme. Und das führt dazu, zu diesem Stress, der da wiederum dazu führt, dass die Leute auch gar keine andere Möglichkeit haben, als ich konzentriert zu wirtschaften.
Ja, ich glaube, wir sollten langsam
Wir sollten dann vielleicht nochmal.
einen Bogen finden.
Wir haben einen wunderschönen Bogen gefunden. Also lass uns mal zusammenfassen. Wir haben von einem so kleinen, aber wichtigen, wir haben von so einer kleinen, wichtigen Konstante in unserem täglichen Leben fast schon, nämlich die Benutzung eines,
Für uns kulturellen Ortes.
haben wir einen Bogen gefunden über, wie wichtig das es eigentlich ist, stressfreie Räume zu haben in Städten, also eigentlich überall, dass kollaborative Kultur möglich wird durch Schaffen dieser Räume. Und das sind zweierlei. Das ist einmal Verfügbarkeit von solchen Räumen, die man einfach frei benutzen kann, wo man sich lokal organisiert, die zu benutzen, möglichst gut auszulasten. Und dann aber auch das Mindset, was es dafür braucht, dass man eben kollaborativ Kultur schafft, dass man überall willkommen ist, Inklusion als wichtiges Stichwort. Und dann sind wir noch ein bisschen auf das Wirtschaftliche gekommen, wo es eben auch wichtig ist, natürlich die Basis zu schaffen, dass das mehr kollaborativ passieren kann, Stichwort Shared Economy, und überall als Begleiter die Kreativität.
D'accordo.
Weil Kreativität ist das Unterliegende, was dann innerhalb dieses Rahmens sich ausbreiten kann.
Das war doch eine schöne Utopie, eine schöne Vision, aber an der wir tatsächlich arbeiten. Also ich finde, auch wenn es eine Utopie ist, sollte man versuchen, in den Bedingungen, in denen man lebt, das Beste daraus zu machen. Und das können wir auch jetzt schon tun, ohne darauf zu warten, dass sich vom Staat irgendwas verändert oder gesellschaftlich verändert. Also das ist so mein Appell, dass wir auch jetzt schon anfangen können, die Bedingungen so zu nutzen, um Kreativität zu entfalten, kollaborativ zu sein und ja auch sozial zu handeln in unserer Gesellschaft.
Alles machen, was geht, und die Grenzen sind nämlich deutlich weiter, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag.
Kaffee Kompli. Ja, also wir verabschieden uns auf jeden Fall in den Urlaub und freuen uns natürlich auf eine neue Folge. Und wie immer, wenn ihr Anmerkungen und Ideen habt, könnt ihr uns gerne schreiben.
Entweder in den Kommentaren oder auf unserer Website.
Also ihr könnt mir gerne schreiben auf der florence-neumann.com-Seite.
Und wenn ihr euch für mein aktives Schaffen im Bereich Startup und meine Produkte, die ich auch als Plattform gestalte, interessiert, da könnt ihr auf smartnuance.com und meine Angebote ansehen. Mit dem verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal und wir verlinken alles, wie immer, in den Shownotes.
Tschüss.
Tschüss.